Ich möchte da Vers 3 lesen. Die meisten von euch wissen, dass dieses Kapitel, Jesaja 53, Christus beschreibt, den leidenden Gottesknecht, der für unsere Sünde stirbt. Und in Vers 3 heißt es hier in der deutschen Übersetzung: Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. In der englischen King James Übersetzung steht hier nichts von Leiden und oder in gewisser Weise schon, aber nicht explizit mit diesen Worten. In dem Englischen heißt es: A man of sorrow acquainted with grief. Ein Mann der Traurigkeit, dem Trauer nicht unbekannt ist. Und ich habe das überprüft und beide Übersetzungen sind möglich. Und ich bediene mich heute einfach mal an der King James. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier vorgestellt wirst als den Mann der Traurigkeit, dem Trauer nicht unbekannt ist, der Trauer kennt, der Traurigkeit kennt. Und Herr, wir bitten dich heute, wenn wir uns mit dieser herrlichen zweiten Seligpreisung beschäftigen, dass du uns Offenbarung schenkst über dich selbst, dass du uns zeigst, warum du der Mann der Traurigkeit bist. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen bewahrst jetzt während dieser Predigt, in all diesen Aussagen, die so extrem klingen und so schwarz-weiß klingen, in all diesen Aussagen, die so polarisierend sind. Heiliger Geist, erklär uns das alles. Erklär uns dein Wort, erklär uns das, was für unseren Verstand vielleicht ein Widerspruch ist. Aber in dir, in der Person Jesu, löst sich dieser Widerspruch auf. Unser Herr, wollen wir dich erkennen als den Mann der Traurigkeit. Wir wollen dich erkennen als den, dem Trauer nichts Unbekanntes ist. Obwohl du doch Freude gibst, obwohl du doch uns Freude schenkst, obwohl du sagst, meine Freude gebe ich euch. Herr, erklär uns das alles und gib uns Gnade zu verstehen. Amen. Ich möchte euch ermutigen, nicht diese Predigt in allererster Linie, natürlich auch, aber nicht in allererster Linie durch euer theologischen Raster zu filtern und alles zu markieren, was da nicht hinpasst und was da nicht funktioniert mit anderen Bibelstellen. Das könnt ihr gerne nach der Predigt machen, aber jetzt versucht doch mal zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und das ist durchaus mein Anspruch, den ich mitbringe an mich selber, dass der Heilige Geist durch mich redet und dass ihr dadurch erbaut werdet. Wir sind in der Predigtreihe über die 9 Seligpreisungen, die Glückseligpreisungen. Und wir haben eine Einführung gegeben vor 2 Wochen und letzte Woche ging es dann um die Armut im Geist, was bedeutet geistlich arm zu sein, und haben über dieses Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott gesprochen. Und heute sind wir bei Vers 4 angelangt, die zweite Glückseligpreisung, und die lese ich euch mal vor, Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wir hatten darüber gesprochen, dass die Seligpreisungen den Charakter Jesu darstellen. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass diese Eigenschaften, diese Wesenszüge, die hier beschrieben werden und die glückselig genannt werden, für die Welt ein Sinnbild von Fluch sind. Niemand in der Welt will trauern. Niemand will arm sein, niemand will hungern und dürsten, Niemand will verfolgt werden. Und so erfüllt sich das, was Jesus in Lukas Kapitel 16 sagt: Was vor Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Und andersherum. Was für Gott hoch anzusehen ist, ist ein Gräuel für die Menschen. Selig sind die Trauernden. Erstens. Ich habe versucht, irgendwie eine Gliederung reinzubringen für die, die mitschreiben. Ich freue mich natürlich immer, wenn mitgeschrieben wird. Erstens, das griechische Wort Pentheo. Das ist das, was hier steht für Trauer. Das wird übersetzt mit Klagen, Trauern, Leid tragen. Es bezeichnet das milde Zeigen von Trauer nach außen hin. Explizit steht hier das milde Zeigen von Trauer. Und es gibt im Griechischen noch stärkere Worte für Trauern. Das ist dann so, wenn die sich das Gewand zerreißen und sich Asche auf den Kopf und da schreien und furchtbare Tränenflüsse sich ergießen. So extrem, das ist hier nicht gemeint. Das ist ein mildes Zeigen von Trauer. Ein Zeigen von Traurigkeit. Von innen nach außen. Und dieses Wort steht hier in einer Zeitform. Ich habe von diesem ganzen Zeug gar keine Ahnung. Ich schreibe das in einem 1:1 aus meiner Studienbibel ab. Das ist die Zeitform Partizip Präsens. Für die, die das wissen wollen. Und das bezeichnet eine andauernde und wiederholte Handlung. Also hier geht es nicht um eine Person, die einen irgendwie, ja, ich habe so einen schlechten Tag und jetzt zeige ich mal meine milde Trauer, sondern hier geht es um eine andauernde Handlung, um etwas Fortgesetztes, eine dauerhafte Eigenschaft. Glückselig sind die, die trauern. Wenn wir jemanden trauern sehen, denken wir alles Mögliche, aber wir denken nicht glückselig. Und wir werden gleich darüber sprechen, um was für eine Art von Trauer es geht. Und zwar, oder wir sprechen erstmal drüber, was es nicht ist. Zweitens, natürliche Trauer, die Betrübnis der Welt. Natürliche Trauer hat nicht die Verheißung der Glückseligkeit, sondern, wie es in 2. Korinther 7, Vers 10 steht, die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. 2. Korinther 7, Vers 10. Da heißt es, die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Wenn also Jesus meint hier nicht, dass ein Angehöriger gestorben ist und ich in Trauer bin. Das ist nicht das, worüber Jesus hier spricht. Auch die tiefe Trauer, die ich empfinde, wenn ich neuen iPhone 7 habe und mir so gerne ein iPhone 10 wünsche, aber es mir nicht leisten kann. Auch diese Trauer ist es nicht. Ja, oder ich habe nur ein normales Fahrrad und hätte gern so ein E-Bike, was 8.000 Euro kostet. Nein, das ist nicht die Trauer, die Jesus glückselig nennt. Oder was? Ja, das ist Sünde. Amen. Also hier geht es nicht um natürliche Trauer, sonst würde jeder Trauernde, der da draußen heute eine Beerdigung hat, auf dem Friedhof steht, der jemanden verloren hat, der ihm lieb war, sonst würde jeder dieser Menschen die Glückseligkeitsverheißung bekommen. Aber das ist nicht so. Gott will die Trauernden trösten. Die, die Verlust haben, möchte er trösten. Das sagt Paulus in 2. Korinther, schreibt er ganz viel. Wir trösten selber mit dem Trost, mit dem wir von Gott getröstet worden sind. Und für die, die trauern im Natürlichen, wenn jetzt ein Verlust passiert, wenn jemand stirbt, wenn, keine Ahnung, wenn eine schlimme Krankheit einen befällt, was auch immer für Leid eintreffen kann, denen gilt die Verheißung Gottes, dass Gott sie trösten will. Aber das ist nicht die Trauer, die du andauernd mit dir rumschleppen sollst. Jesus will, dass diese Trauer aus dir rauskommt und du nicht leidest unter einem Verlust. Leiden eine Zeit lang, Trauer eine Zeit lang, aber dann kommt die Freude und man lässt los und man wird getröstet. Hier, ich hoffe, du kannst mir, oder lass uns mal Lukas 9, Vers 59 aufschlagen. Lukas Kapitel 9. Er, das ist Jesus, sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus spricht da einem Mann an und er sagt, vielleicht hat er noch Tränen in den Augen, er hat gesagt, du, folge mir nach. Und wahrscheinlich ist ein Tag vorher oder vielleicht sogar ein paar Stunden vorher erst sein Vater gestorben. Und er sagt, warte, ich will dir nachfolgen, aber ich will vorher meinen Vater begraben, möchte vorher ihm die letzte Ehre erweisen, möchte vorher trauern mit meinen Angehörigen. Und das war ja da die Trauer in der jüdischen Kultur, gibt's auch Bibelstellen, da gab es Lärmer und Klager und Schreiende und die haben sich dann, ja, wie schon gesagt, mit Staub und Dreck beworfen und haben sich zum gemeinsamen Weinen getroffen. Und das wurde richtig zelebriert. Und Jesus sagt, zu diesem Mann, wo steht's? Hier, Vers 60. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wie kann er nur so unsensibel sein? Auch all die Totenauferweckungen, die Jesus vollzieht er nicht, weil ihm die Toten leid tun. Alle Totenauferweckungen, die Jesus getan hat, hat er getan wegen denen, die trauern. Er wollte die Trauernden trösten, hat deshalb die Toten wieder auferstehen lassen. Im Lukas lesen wir von diesem Jüngling von Nain oder Nain, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und diese Leute kommen da raus und da ist eine Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Und das bedeutet für diese Frau ihr ganzes Leben lang betteln, auf Almosen angewiesen sein. Ja, da gab es keine Rente und kein Altersheim und keine Absicherung und Grundversorgung und was wir heute alles so haben. Und Jesus war innerlich bewegt über das Leid dieser Frau und hat sie auferweckt. Ihm ging es gar nicht so sehr um die Toten. Ist ein interessantes Studium, euch mal die Totenauferweckungen von Jesus anzugucken. So, Jesus spricht hier in den Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5 von einer anderen Trauer. Eine Trauer, die uns begleiten soll. Eine Trauer, die uns die Seligkeit, die Glückseligkeit verheißt. Und schlussendlich, auch von dieser Trauer, werden wir getröstet. Und deshalb kommen wir zu drittens. Gott gewirkte Trauer. Wenn Armsein im Geist die Erkenntnis ist, die wir empfangen, ist diese geistliche, gottgewirkte Trauer die Reaktion unserer Seele darauf. Armut im Geist ist die Erkenntnis und Trauer ist die Reaktion darauf. Ja, ich habe es hier. Armsein im Geist ist die Erkenntnis über unseren geistlichen Zustand. Geistliche Trauer ist das Gefühl, welches wir empfinden über unseren geistlichen Zustand und über den geistlichen Zustand von anderen. Hier geht es also nicht um irgendwie ein äußerliches Leid, was in uns Mitleid hervorbringt, sondern es geht hier um Trauer. Eine tiefe Trauer, die ein spürbares, und Trauer ist ja auch ein schmerzhaftes Gefühl. Diese Trauer soll nach Gottes Plan ein fester Bestandteil unseres geistlichen Lebens sein. Dieses Wort finden wir zum Beispiel, was da für Trauer steht, das, wie hieß das nochmal? Penteo, finden wir zum Beispiel auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Ich lese mal Vers 1 und 2. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch. Und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Ja, Paulus sagt, das, was selbst die Welt nicht macht, das gibt es in eurer Mitte. Dass einer sich die Frau von seinem Papa nimmt. Und dann sagt Paulus in Vers 2, und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid, eher Panteo, eher Trauer tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Paulus sagt, unsere Reaktion auf Sünde in der Gemeinde sollte Trauer sein. Allgemein unsere Reaktion auf Verlorenheit und Sünde sollte Trauer sein. Und natürlich ist es eine Trauer, eine Traurigkeit, die nicht aus uns selbst kommt, die wir nicht irgendwie produzieren müssen, irgendwie auf die Tränendrüse da irgendwie drücken, zur Theaterschule gehen, zur Schauspielschule, da lernt man das. Sondern hier geht es um etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Es ist die Trauer Gottes selbst, für die wir das Gefäß werden. Eine Traurigkeit über Verlorenheit, über Sünde, über eben diese Armut im Geist, die uns bewegt. Ich weiß nicht, ob du schon mal traurig warst über deine eigene Sünde. Ich hoffe. Es gibt keine schöneren Begegnungen am Kreuz mit dem Gekreuzigten, als wenn wir trauern über unsere eigene Sünde. Wenn wir zerschlagenen Herzens sind und vor ihn kommen als diejenigen, die bedürftig sind und die sich selbst im Spiegel Gottes gesehen haben als unzulänglich. Und das lässt uns nicht kalt, wie als ob wir nur ein Theologiebuch gelesen hätten, wo drin steht, alle Menschen sind Sünder. Das ist einmal eins der Theologie, sondern wir spüren den Schmerz Gottes über unsere Sünde in uns selbst. Lass uns mal das erste Buch Mose aufschlagen, Kapitel 4 oder 5. Nee, nicht Kapitel 4. Kapitel 6, Entschuldigung. Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinen Herzen. Was steht Elberfelder, glaube ich, übersetzt den letzten ein bisschen anders? Ja, das gefällt mir besser. Es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Jesus oder Gott selbst leidet unter der Sünde der Menschen. Er leidet unter der Ungerechtigkeit, wenn seine Geschöpfe boshaft sind. Es tut ihm weh. Er empfindet Trauer und Traurigkeit. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und dann Vers 8, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah, der Name bedeutet Trost. Gott leidet an der Sünde der Menschen, aber er findet Trost. Wir werden das uns dann später noch anschauen, wo Jesus oder wo Gott uns auffordert, zu trauern, zu weinen. Aber es ist genau eben diese Trauer, die Gott in uns hineinlegen möchte. Zuerst über uns selber. Wenn uns unsere eigene Sünde egal ist, wenn uns unsere eigene Sünde nicht mehr bewegt, wenn uns unsere eigene Sünde nicht mehr in Traurigkeit versetzt, dann sind wir wahrscheinlich eher auf dem breiten Weg und nicht auf dem schmalen Weg unterwegs. Diese Trauer über die Verlorenheit der Welt, über die Sünde der Welt, über die Ungerechtigkeit auf dieser Welt, wo Menschen ausgebeutet, wo Menschen zerstört werden, Kinder verkauft werden, das Leid der Prostituierten und diese riesige Sünde und Ungerechtigkeit unserer Welt macht Gott traurig. Und genau diese Trauer möchte er in uns hineinlegen. Er möchte uns zum Gefäßen seiner Trauer machen, seiner Traurigkeit. Viertens, Jesus, der Trauernde. In Matthäus 16, Vers 14 fragt Jesus die Jünger: Wer sagen die Menschen, dass ich bin? Damals war alle möglichen News und Gerüchte waren über Jesus unterwegs, und der eine sagt, das ist der Johannes der Täufer, was von den Toten auferweckt. Ein anderer sagt, es ist Elia, der ist aus den Toten auferstanden. Und sie haben auch über ihn gesagt, das ist Jeremia. Und Jeremia, den Propheten, kennzeichnet eine Sache: Trauer über Sünde. Er ist der Autor des Klageliedes. Ich kann mir das vorstellen, die Leute, die Jesus gesehen haben, wie er Tote auferweckt, haben gesagt, das muss Elia sein, so eine Kraft. Das kann nur der auferstandene Elia sein. Ein anderer hat gesehen, wie Jesus die Menschen zur Buße aufruft und sagt, kehrt um von euren Sünden. Er sagt, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, und er predigt das Gericht Gottes. Und dann haben die gesagt, das muss Johannes der Täufer sein. Aber dann haben ihn auch welche gesehen, wie er weint und wie er trauert über die Sünde seines eigenen Volkes. Und sie haben gesagt, das muss Jeremia sein. In Lukas Kapitel 19, Vers 41 bis 44, das können wir mal lesen. Lukas 19, bis 44. Und als er näher kam und die Stadt sah, das ist Jerusalem, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus kommt nah an Jerusalem heran. Er sieht die Stadt, die Stadt Gottes genannt wird, die Stadt des großen Königs. Und in der Offenbarung dann auch Sodom und Gomorra. Und er sieht diesen Ort, der Ort des Gottesdienstes sein sollte, wo die Menschen Gott erkennen. Wo Jesaja gesagt hat, alle Völker werden hinaufziehen, ihre Reichtümer mitbringen, um nach Jerusalem zu gehen und das Wort des Herrn zu hören. Diese Stadt, die geistlich die reichste Stadt der Welt sein sollte, verpasst den Messias, bleibt in seiner Sünde, bleibt in Unglauben. Und er sagt, wenn du doch erkannt hättest an diesem deinem Tag, aber es ist vor deinen Augen verborgen. Und er weint über Jerusalem. Es bekümmert ihn. Es tut ihm weh, dass sein Volk ihn ablehnt. Er kam in die Seinen, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes Kapitel 1 steht das. Eins werden mit Jesus, verwandelt werden in das Bild Jesu, bedeutet auch, eins zu werden mit seiner Trauer und seiner Traurigkeit. Bedeutet auch, diesen Blick zu bekommen. Ich meine, sehen tun wir alle die Sünde. Sehen tun wir alle das Unrecht. Aber unser Herz ist so furchtbar kalt. So furchtbar unempfindlich. Ich hatte Zeiten in meinem kurzen Christenleben, wo ich tief betrübt war über meinen geistlichen Zustand. Wo ich tief betrübt war darüber, wie wenig und wie wenig intensiv ich bete, wie wenig ich Jesus kenne. Wie egal mir die Verlorenen sind. Wie wenig mich mein eigenes kaltes Herz bekümmert. Und darüber war ich bekümmert. Und dann gibt's immer die Christen, die dann kommen, ach komm David, jetzt hab dich doch mal nicht so. Du hast die Bibel, du hast Jesus, du hast eine tolle Gemeinde, du hast Gemeinschaft mit Christen und so schlimm ist es doch gar nicht mit dir. Das ist nicht unser Auftrag. Geistliche Betrübnis wegzureden und wegzuwischen und menschlich wegzutrösten ist ein schlimmes Unrecht. Johannes Kapitel 11, 32. Das Kapitel über die Auferweckung von Lazarus. 32 bis 36. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und jetzt kommt der kürzeste Vers der Bibel, Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Sie denken, er trauert auf natürliche Weise. Ach, der hat ihn so lieb gehabt. Guck mal, wie der in Tränen ausbricht. Aber das war überhaupt nicht das, worüber Jesus geweint hat. Meine Vermutung ist, also es heißt ja, er sah, wie Maria weinte, in Vers 33, als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Etwas passierte in ihm drin. Der Teil in ihm, der mit dem Heiligen Geist erfüllt war, da geschah etwas, was in ihm Trauer ausgelöst hat. Nicht Trauer über den Tod von Lazarus, sondern Trauer über den Unglauben von Maria und Martha. Jesus sagt, dein Bruder wird leben. Ich weiß, er wird leben am Tag der Auferstehung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, wird leben, auch wenn er stirbt, heißt es da, glaube ich. Kann sein, dass ich was verwechsel. wer an mich glaubt, die Auferstehung und das Leben kommt nicht eines Tages irgendwo her, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Und sie verstanden nicht, hatten keine Ahnung davon. Und Jesus hat nicht viele Sympathien für die trauernde jüdische Kultur. Und ich habe den Eindruck, er trauert über Unglauben. Ich habe ja noch andere Bibelstelle aufgeschrieben. Matthäus 5, Vers 38 bis 40. Da weckt er auch jemanden auf und da schickt er als allererstes alle Trauernden weg. Weg mit euch, raus hier. Weil sie alle geweint haben um das Mädchen. Oh, ist das schlimm. Und die ist gestorben. Und dann lachen sie Jesus noch aus, als Jesus sagt, die schläft nur, weil er sie auferwecken will. Jesus trauert über den geistlichen Zustand der Juden und dem geistlichen Zustand der Begrenzung des Glaubens von Maria und Martha. Und dann natürlich, was ich schon vorhin gelesen habe, Jesaja 53, Vers 3. Jesus, der da beschrieben wird als den Mann der Traurigkeit. Seid ihr bereit, dass es weitergehen kann? Denkt dran, glückselig sind die Trauernden. Glückselig sind die Trauernden. Das ist so, das ist das, was ich vorhin im Gebet irgendwie versucht hatte auszudrücken, was ich meinte, dieses Paradox. Glückselig und Trauer, das passt nicht zusammen. Freude und Traurigkeit passt nicht zusammen, aber ist vereint in Jesus, ist vereint in der christlichen Nachfolge. Christ zu sein, Jesus nachzufolgen, ist etwas Übernatürliches, was wir menschlich nicht erklären können. Und wie ich es auch letzte Woche sagte, die Seligpreisungen sind ja auch eine Konfrontation der Pharisäer, die sich so viel eingebildet haben auf ihren geistlichen Reichtum. Wir sind Abrahams Kinder, unser Lehrer ist Mose. Und gar nicht wussten, wie arm sie waren. Und geistliche Trauer als solches war ihnen fremd. Sie haben gerichtet, sie haben verurteilt, ihre eigene Sünde zugedeckt und sich gerechtfertigt vor den Menschen. Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Also, aus der Bibelstelle, es hat mit euch da hinten jetzt erstmal nichts zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Und Jesus sondern Jesus konfrontiert die Pharisäer und sagt, die Glückseligkeit, die von Gott kommt, hat mit Trauer zu tun. Und das war den Pharisäern fremd, weil sie Gott nicht kannten. Sie kannten die Bibel, aber kannten nicht Gott. Jesus konfrontiert sie. Ich glaube, das ist in Johannes Kapitel 6, wo er sagt, ihr forscht täglich in den Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu finden. Aber sie ist es, die Schriften, sie bezeugen mich, sie reden von mir und ihr wollt nicht zu mir kommen. Es ist Jesus, der durch die Schrift sich offenbart und dann kommt er vorbeigelaufen. Er steht vor ihnen und sie lehnen ihn ab. All diese Seligpreisungen waren fremd für die Pharisäer, waren ein Anstoß. Ja, sie zwar die Theorie hatten, aber nicht das Leben. Und leider gibt es heute auch viele, die sich Christen nennen, denen es ebenso geht. Fünftens. Gottes Trauer teilen. Heute denkt man ja bei dem Wort teilen immer an Facebook. Aber keiner will Trauer teilen. Paulus sagt im Römerbrief, Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Das ist echte Familie. Wir teilen alles. Und so will auch Gott mit uns die Trauer, die er empfindet, teilen. Jetzt, als ich so durch die Woche gegangen bin, hin und wieder meine Predigt gehört habe, ist es mir auch irgendwie ganz neu aufgegangen, dass die Seligpreisungen, die Glückseligpreisungen wie eine Anleitung für Erweckung sind. Da, wo Gott sein Volk heimsucht auf erstaunliche Art und Weise und er auf einmal real ist. Ja. Uns Christen ist ja alles Mögliche real, aber nicht Gott. Wir sehen die Musik, wir sehen die Bibellese, wir sehen alles Mögliche, wir sehen unsere Probleme, wir sehen das, was uns Spaß macht. Aber Gott ist uns fremd. Diese Erfahrung, diese Begegnung mit ihm, vor seinem Angesicht zu leben. Und wenn er auf einmal real wird und wir verzerrt sind von einem Bewusstsein, dass Gott jetzt da ist. Er ist ja immer da, aber auf einmal sehen wir es. Das ist ein großes Gnadenwerk namens Erweckung. Und in Erweckung sehen wir diese Seligpreisungen. Ein tiefes Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott. Und eine tiefe Trauer über Sünde. Erweckung, wo nicht geweint wird, ist eine Kopie, ist ein Fake. Das Problem bei uns ist, ich habe jetzt hingeschrieben, das Problem, Doppelpunkt. Wir freuen uns da, wo wir trauern sollten, und wir trauern da, wo wir uns freuen sollten. Das ist natürlich ein bisschen extrem. Gar nicht, ja, überhaupt nicht schwarz-weiß. Man könnte es auch so sagen, wir sind da neutral, wo wir trauern sollten, und wir trauern da, wo wir neutral sein sollten. Das ist nicht ganz so extrem. Oft sind die Dinge, über die Gott bekümmert ist, da freuen wir uns nicht drüber, weil wir ja gute Christen sind, aber sie sind uns so furchtbar egal. Sie interessieren uns einfach nicht. Sie bekümmern uns nicht, sie bewegen uns nicht. Und das ist eines der schlimmsten Dinge, die mir Gott immer wieder zeigt, wo ich sehe, es ist mir so egal, was Gott über diese Menschen fühlt, was Gott über meine Sünde fühlt. Und das ist eines der schlimmsten Dinge, was mich treffen kann. Diese Neutralität, wo ich meine eigenen Wege gehe, meine eigenen Gefühle habe, meine eigenen Gedanken habe, aber das, was von Gott kommt, nicht in meinem Leben real vorhanden ist. Vielleicht in der Theorie, vielleicht in meinen auswendig gelernten Bibelversen oder beim Bibelquiz. Kann man wieder spielen. Aber nicht in der Realität, in der Wahrheit, ein Teil von mir. Das ist eines der schlimmsten Sachen, die Gottes Kindern passieren können. Weil dann, egal wie sie sich anstrengen, wie sie gute Werke vollbringen können, wenn das Herz nicht gleichgeschaltet, eins geworden ist mit dem Herzen Gottes oder zumindest auf dem Weg dahin, dann können wir machen, was wir wollen. Auch Leute heilen und predigen und was auch immer und die Armen speisen. Wir werden ihn nicht verherrlichen. Wir werden ihn nicht demonstrieren. Wir werden nicht zeigen, wie Jesus selber ist. Unsere Emotionen haben es nötig, unter die Herrschaft Gottes zu kommen. Die Heiligung passiert ja von Geist, Seele, Körper. Und Gott möchte seine Emotionen durch den Heiligen Geist in deine Seele legen. Den einen oder anderen mag das vielleicht erschrecken, aber das ist eines der größten Privilegien, die wir haben als Kinder Gottes. Eins zu sein mit Gott selbst, so zu fühlen, wie er fühlt, so zu denken, wie er denkt. Das ist Gleichheit mit Jesus. Jakobus 4, jetzt kommt eine Granate, eine Gnadengranate. Jakobus 4. Vers 9. Hier steht am Ende ein Ausrufezeichen, was bedeutet, das ist eine Aufforderung. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Wie bitte? Wer hat das da reingeschrieben in meine Bibel? Hier geht es nicht um eine allgemeine Depression, die jetzt ausbrechen soll und wir sind über alles zu Tode betrübt. Hier geht es darum, dass wir über das, worüber Gott trauert, auch traurig sind. Dass wir das, worüber Gott niedergeschlagen ist, dass das auch in uns ein Niedergeschlagen bewirkt. Fühlt euer Elend. Und er spricht hier ja zu Judenchristen, zu messianischen Juden, ich sag's wie du willst, ist mir egal, messianischen Juden, die sich für die Welt interessiert haben. Er sagt ja, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und dann sagt er, seht ihr das denn nicht? Fühlt ihr das denn nicht? Fühlt euer Elend. Trauert, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit. Fühlt den Schmerz eurer Sünde. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Das ist etwas, was Gott in uns wirken möchte. Das ist etwas, was Gott ganz tief in uns hineinlegen möchte. Eine Trauer über Sünde, eine Trauer über unser eigenes Elend, dass wir eben nicht da sind, wo wir sein sollten. Dass wir eben nicht an dem Punkt angelangt sind, den Gott eigentlich schon für uns vorgesehen hatte. Was sagt der Autor, wahrscheinlich Paulus vom Hebräerbrief? Ihr solltet der Zeit nach Erwachsene sein, aber ihr seid immer noch Babys. Ihr seid immer noch Kinder. Ihr solltet eigentlich die gute, die wahre Speise essen, aber ihr seid nuckelt immer noch an der Milchflasche rum. Da, wo ihr sein solltet, seid ihr nicht. Fühlt euer Elend. Und der Einzige, der dich da herauströsten darf, ist der Heilige Geist selber. Diese Momente der Traurigkeit und der Trauer, wo wir verzerrt sind von diesem Gefühl unseres Elends und wo wir niedergeschlagen sind, sind die Momente, in denen Gott so viel wirkt, in denen wir im Geistlichen Meilenschritte vorankommen, obwohl wir uns fühlen, wie wir fallen ab in die tiefste Grube, wir kommen voran. Lachen verwandle sich in Trauer. Philipper Kapitel 3. Von Paulus können wir so viel lernen. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Vers 17 und 18. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Unser Eifer für die Gemeinde, unser Eifer für die Ehre Gottes hat es nötig, durchdrungen zu werden von der Gnadenwirkung. Also das sind alles so komische christliche Begriffe. Wir haben es nötig, dass wir bei unserem Eifer für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für die Wahrheit, für das Wort Gottes, die Gefühle Gottes empfangen. Paulus sagt, ich habe es euch oft gesagt. dass das und dass diese Leute, die so leben, die ihren, deren Gott der Bauch ist, deren Ehre in ihrer Schande liegt, das sind Feinde des Kreuzes Christi. Sie sagen, sie lieben das Kreuz, aber eigentlich hassen sie das Kreuz. Und ich habe euch das oft gesagt, ohne Weinen. Aber jetzt sage ich es euch mit Weinen. Gott möchte die Trauer selbst über seine Feinde, über die Menschen, die Gott verachten, die Frömmigkeit als Mitte zum Gewinn benutzen und so weiter und so weiter. Er möchte, dass wir weinen über sie. Dass wir die Trauer Gottes über diejenigen, die seinen Namen benutzen, aber eigentlich nur ihren eigenen Vorteil suchen, dass wir diese Trauer fühlen. Diese Trauer hat Jesus zum Ausdruck gebracht, als er da am Kreuz hing und die Pharisäer ihn verspottet haben, ihn ausgelacht haben und gesagt, komm doch herab vom Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, komm herab vom Kreuz. Und was war die Reaktion Jesu? Ich kann für mich die Tränen in seinen Augen sehen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Er trauert über diejenigen, die ihn ans Kreuz schlagen. Psalm 119. Das längste Kapitel der Bibel. Vers 136. Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Hier redet wahrscheinlich ein Mann, vielleicht auch eine Frau, die Vorzüge und den Segen göttlicher Gesetze sieht. Gegeben als eine Gnade, nicht um zu unterdrücken, sondern um in Freiheit zu führen. Oh, wie herrlich sind die Gebote Gottes. Ich freue mich schon auf die nächste Predigtreihe. Da denke ich schon immer im Hinterkopf dran, über die 10 Gebote. Dann irgendwann im September oder Oktober. Die Herrlichkeit der Gesetze Gottes, der Gebote Gottes. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber dieses Gebot, dieses Gesetz wird nicht gehalten. Und der Psalmist trauert darüber. Nicht irgendwie, sondern er sagt, Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Es gab in den 50er Jahren eine Erweckung in Argentinien. Und es war eine ganz kleine Bibelschule, wo einige junge Leute zusammen waren, 30, 40 junge Leute. Und der Herr kam in das Gebetstreffen hinein. Und dieses Gebetstreffen hat dann 10 Tage oder so gedauert, nachdem Gott gekommen war. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben über die eigene Sünde und über die Sünde ihrer Nation geweint. Sie haben nicht gesagt, du Engel, ich binde deine Macht, du Engel der Finsternis. Oder Herr, schicke Arbeiter oder sonst. Sie haben geweint. Ich kann euch das Buch ausleihen, wenn ihr Englisch könnt, kein Problem. Sie haben geweint über ihre eigenen Sünden und über die Sünden von Argentinien. Und ob du es glaubst oder nicht, der Engel Gabriel ist aufgekreuzt und hat gesagt, weint nicht mehr. Weint nicht mehr. Gott hat euer Gebet gehört oder ich weiß nicht, der Löwe von Juda hat oder irgend sowas hat er gesagt. Weint nicht mehr. Gott hat euer Gebet gehört. Und eine gigantische Erweckung ist ausgebrochen. mit Heilungen, Zeichen, Wundern, Bekehrungen, Stadien gefüllt, ja nicht weil da irgendwie Wohlstandsevangelium oder der große Prediger kam, sondern weil das Wort Gottes verkündigt wurde und die Menschen auf einmal wussten, Gott ist hier, eines Tages muss ich mich vor ihm verantworten. Und sie sind in Scharen gekommen, um sich zu bekehren. Einer der großen Evangelisten, dann einige Jahrzehnte später, Carlos Anacondia, die hatten eine 5 Meter hohe Bühne, damit die ganz hinten sind, waren ja tausende von Leute dort, ihn noch sehen konnten. Und unter der Bühne 120 Leute, die gebetet haben, während der ganzen Veranstaltung. Und er brauchte nur sagen, Jesus ist groß. Und auf einmal, überall fingen die Dämonen an zu manifestieren. Dann kamen die Ordner, haben die mitgenommen, die Befreiungszelte. Danach kamen die transformiert da wieder raus und haben ihr Leben Jesus gegeben. Die Kraft Gottes, so erstaunlich und so machtvoll offenbar geworden. Und immer noch. Ja, beim Fußball ist nicht so viel offenbar geworden, aber Gott ist herabgekommen und war gegenwärtig. Und alles hat begonnen mit Menschen, die geweint haben, die getrauert haben über Sünde. Und wenn du alle, ich habe mich ein bisschen schon damit auseinandergesetzt, mit Erweckungsgeschichte, wenn du die Erweckungen durchgehst, wirst du das immer wieder finden. Da waren Leute, die getrauert haben, die geweint haben vor Gott. Nicht, weil einer gesagt hat, komm, wir machen jetzt eine nationale Buße. Ich lade euch zur Bußkonferenz ein. Sondern weil der Heilige Geist etwas übernatürlich in den Herzen gewirkt hat. Weil da Männer und Frauen waren, die sich zur Verfügung gestellt haben. Hesekiel, Kapitel 9. Jetzt müssen wir uns anschneiden. Ja, wir haben keine Gurte in den Stühlen. Wäre vielleicht mal eine Investition. Hesekiel 8 und Hesekiel 9 beschreiben eine Vision. Und auch bis Kapitel 10 geht das dann, glaube ich, noch. Der Engel des Herrn kommt und packt Hesekiel an den Haaren und nimmt ihn mit nach Jerusalem. Hesekiel war in Babylon und er hat ihn nicht tatsächlich an den Haaren gepackt und ist dann mit ihm durch die Gegend geflogen. Sein Geist wurde transportiert nach Jerusalem und er hat dort Verschiedenes gesehen. Und dann heißt es hier, ich lese mal. Er sieht da göttliche Wesen und wir lesen mal Kapitel 9 ab Vers 1. Und er rief mir mit lauter Stimme in die Ohren und sprach, kommt herbei, ihr Aufseher über die Stadt. Jeder nehme seine Zerstörungswaffe in die Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das nach Norden schaut. Und jeder hatte seine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand und hatte ein Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels von dem Cherub, über dem sie gewesen war, hin zur Schwelle des Hauses. Und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug auf der Hüfte hatte. Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Eure Augen sollen nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Petrus zitiert diesen letzten Vers. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Im 1. Petrus wenn man der Querverweis hier trauen soll, dann 1. Petrus 4, Vers 17, da sagt Petrus, das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Hesekiel sieht, das ist ja eine göttliche Vision von dem, was Gott vorhat zu tun. Und er sagt, es werden alle umgebracht werden. Die Stadt wird komplett vernichtet werden. Dann geht es ja dann noch weiter mit furchtbaren Beschreibungen, wie quasi das Heiligtum gefüllt wird mit Erschlagenen und so weiter. Und niemand soll verschont werden, außer diejenigen. Was haben die gemacht? Die genug beten, die genug Bibel lesen, die, keine Ahnung, zu Weihnachten mal in die Kirche gehen oder mal spenden oder den Zehnten geben? Nein, diejenigen, die weinen und trauern über all die Gräuel, die in Jerusalem verübt werden. Beschäftigt euch jetzt nicht so mit dem Drumherum und oh, warum ist das so krass und warum müssen die alle sterben und warum hier und ist das denn wirklich so passiert? Die, die verschont werden von dem Gericht Gottes, sind diejenigen, die trauern und weinen über die Sünde. Das müssen wir ganz eindeutig hier exegetisch, Thomas, kannst du das bestätigen, hier festhalten, dass deren Merkmal nicht irgendwas Äußerliches war, sondern etwas Innerliches. In ihrem Herzen hatten sie eine tiefe Trauer über die Sünde und über den Abfall des Gottesvolkes. Das ist die Trauer, die Gott in uns alle hineinlegen möchte. Und wenn wir gerade beim Volk Israel sind, eine der stärksten Begegnungen, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, eine der stärksten Begegnungen, die ich jemals mit Gott hatte, war in Bezug auf Israel. Wo Gott mir eben diese Trauer für sein Volk geschenkt hat. Ich bin da hingegangen zu einem Gebetsabend für der internationale Gebetstag für den Frieden Jerusalems. Übelst langes Wort. Und wir hatten auf der Bibelschule da eine Veranstaltung und ich bin da hingegangen und ich so, ich weiß nicht, was das soll mit diesem Israel-Gequatsche und interessiert mich alles nicht. Mir geht's um Erweckung, um Jesus, um Heiligkeit und um so. Und Israel, ach, das ist ja so ein Nebenthema, das ist nur für die Speziellen, für die Verrückten. Und so habe ich da noch mit einem Freund geredet, als ich zu diesem Gebetstag gegangen bin. Und ich wusste nicht, dass das Gott so sehr auf dem Herzen ist. Das Schofahorn wurde geblasen zur Einleitung dieses Gebetstages. Und dann haben wir ein bisschen Lobpreis gemacht und auf einmal kam eine so tiefe Traurigkeit über mich. Und ich habe angefangen zu heulen und ich konnte nicht mehr sitzen bleiben. Ich habe da auf dem Boden gekniet oder gelegen, in den Gängen. Alle anderen waren super happy drauf und haben halt gebetet. Und dann kamen da so Gebetsübungen und dann haben wir das in der Bibelschule immer Arm in Arm, sind wir einmal um die Halle drumherum und haben da zusammen gebetet. Und ich war zu nichts mehr zu gebrauchen und wurde doch gebraucht. Ich lag da auf dem Fußboden, habe geweint und geweint und geweint, weil Gott mir gezeigt hat, die Kinder verschmähen das Brot und ich, der ich ein Hund bin, bekomme es. Und ich habe diesen tiefen Schmerz, diese tiefe Trauer von Gott über sein Volk Israel gespürt. Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Und das war eine der stärksten Begegnungen, die ich jemals mit Gott hatte. Und ich habe diesen Schmerz der Trauer Gottes gefühlt. Zwei Bibelstellen noch. Und dann kommen wir zum Gebet. Offenbarung, Kapitel 18. Hier geht es um die Hure. Ich freue mich auf unsere Bibelschulreihe über die Offenbarung. Oder wie haben wir es genannt? Bibellehre oder Vers-für-Vers-Studium. Die Hurengemeinde ist eine Gemeinde, die sagt, sie gehört zu Gott, aber eigentlich gehört sie zu einem anderen. Zuallererst natürlich sich selbst. Und da heißt es ja in Vers 7, in dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Das Wort, was hier für Leid steht, ist Pantheo. Ich werde nicht trauern. Ein Merkmal der hohen Gemeinde, ganz am Anfang, sie überhebt sich selbst, sie glorifiziert sich selbst, sie ist gefangen in ihrem, nicht gefangen, sie rühmt sich in ihrem Stolz und sie will nicht trauern. Sie verweigert sich, sie sagt, ich werde nicht trauern. Und wenn du so ein bisschen guckst auf YouTube und Facebook, was gerade so in ist bei den Christlichen, dann in der christlichen Szene, dann ist es genau das. Wir werden nicht trauern. Trauer ist ein Zeichen von Fluch. Und jetzt noch Lukas Kapitel 6. Und dann beten wir zusammen. Vers 21. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und Vers 25. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Da, wo wir trauern sollten, sind wir erfüllt von tiefer Gleichgültigkeit. Und das, was uns egal sein sollte, das bekümmert uns. Und wir haben es so sehr nötig, dass Jesus ein Werk in unserem Herzen tut. Dass wir nicht nur seine Freude teilen, nicht nur seine Heilung teilen, nicht nur sein Reichtum teilen, sondern auch seine Trauer. Thomas, kannst du nochmal nach vorn kommen, dann können wir den Gottesdienst mit einem Lied abschließen. Ich habe nicht vor, jetzt auf die Tränendrüse zu drücken und irgendwie euch zum Weinen zu bringen. Jeder, der so ein bisschen, also das kann man machen, aber das will ich nicht. Kommt einfach zu Jesus und findet eine Antwort auf diese Botschaft. Und wenn ihr sagt, ich glaube das alles nicht, das ist alles ganz anders, dann sagt das doch Jesus. Sag ihm, ich habe Probleme damit. Ich finde es nicht gut, dass die Trauernden glückselig sind. Zeig mir, was an den Trauernden so besonders ist. Zeig mir, warum die trauern, getröstet werden. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns begegnest, eben auf diesem Gebiet. Vater, wir sehen diese Misere, dass das, was uns egal sein sollte, wo wir neutral sind, dass wir da manchmal drüber trauern, dass wir da so große Emotionen mit verbinden, die aber für die Ewigkeit keine Bedeutung haben, diese Dinge. Und dass die Dinge, die für die Ewigkeit so enorm wichtig sind, die so herausragend wichtig sind, über die du trauerst und auch Dinge, über die du dich freust, die sind uns egal. Herr, wir bringen dir unsere kalten Herzen. Wie das Keith Green gesungen hat. My eyes are dry, my faith is old, my heart is hard. No, my heart is hard. Wie geht's weiter? Halleluja. Ist egal. Meine Augen sind trocken, mein Herz ist kalt, mein Glaube ist alt. Und was können wir tun, als unser Herz nur zu bringen und dich zu bitten, dass du es erwärmst, dass du es mit deinem Öl durchdrängst und dass du uns das gibst, was du geben willst, nämlich die Gleichheit mit dir, die Verbindung mit dir, die Einswerdung mit dir. Jesus, bewirke das in uns, was wir nicht selbst bewirken können. Bewirke diese Trauer in uns über unsere geistliche Armut, über die geistliche Armut der Welt. Wir danken dir, Herr, für diese Glückseligpreisung. Du sagst, zu beneiden sind die, hoch zu loben, zu preisen sind die, die trauern. Zeig uns auch dich selbst, Jesus, als den Trauernden, als den, der weint über Sünde, als den, der weint über Abfall, als den, der weint über seine Feinde. Amen.